Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit dem Thema Kunstraub in der DDR. Es geht um verschwundene Bilder des Malers Otto Nagel. Mit unseren Filmen der Woche, Roland Emmerichs dabei, mal wieder ein blutiger Weltkriegsstreifen und The Report, ein Film so ganz klassisch im Stile der Unbestechlichen. Das Berliner Ensemble hat seinen kaukasischen Kreidekreis auf Reisen geschickt, samt Ensemble und Theaterblut. Der Regisseur Michael Thalheimer erklärt, warum in Kuba die Einheimischen die Bühne nicht aufwischen wollten. Und auch heute wieder bei Fazit unsere Serie »Was vom Osten übrig blieb«. Das Berliner Ensemble pflegt den Austausch mit Theatern und Publikum weltweit. Jetzt war es zum ersten Mal im Rahmen einer Gastspieltour in China und auf Kuba zu Gast, und zwar mit der Brecht-Inszenierung »Der kaukasische Kreidekreis«. Mit Stefanie Reinsberger in der Hauptrolle. China und Kuba sind beides Länder, in denen Brecht verehrt wird. Die Vorstellungen in China waren ausverkauft und auf Kuba gab es auch eine Auszeichnung. Und im Studio ist jetzt der Regisseur, der den Kreidekreis inszeniert hat, nämlich Michael Thalheimer. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wie waren denn so die Reaktionen in diesen beiden Ländern auf das Stück?
Na, Natur gegeben, sehr unterschiedlich. In beiden Städten, also wir waren in der Nähe von Shanghai in China, in Wuzhen. Da ist das Internationale Chinesische Theaterfestival. Und in Kuba, in der Hauptstadt, im Teatro Martí. Alle Vorstellungen waren ausverkauft. Das Publikum war in beiden Städten zum Glück begeistert. Und natürlich war es so, in Kuba ist das direkter, herzlicher und leidenschaftlicher, das Publikum. Und in China war es auch ein Erfolg. Es gab auch eine Standing Ovation. Aber das Publikum ist dort ein wenig distanzierter, reservierter, zurückhaltender. Aber wir hatten in beiden Städten danach auch mit dem Publikum wunderbare Gespräche. Also es war toll.
Sind das denn, also zumindest in Kuba war es ja ein Festival, ne, mit ja, eingeladenen Stücken. Sind das explizit politische Veranstaltungen gewesen?
Nein. Also es geht in erster Linie um das Theater, um den Austausch, um ein Treffen. Und natürlich, Kuba kennt den Kreidekreis, also erstmal Bertolt Brecht, sehr, sehr gut. Das ist auch Schulstoff. Es gibt dort tatsächlich für den Kreidekreis eine gekürzte Schulfassung. Sie verehren Brecht. Brecht hat das Theater auf Kuba sehr beeinflusst. Und dieser Einfluss geht sogar bis hin zum kubanischen Film. Also man kennt dort Bertolt Brecht und die Erwartung war dementsprechend hoch. Deswegen wurden wir auch nervös, aber es hat sich eingelöst und dann war das wirklich ganz herzlich, ganz leidenschaftlich, der Empfang dort.
Müssen wir vielleicht an dieser Stelle mal kurz über das Blut reden. Das ist ja eine Inszenierung, die ziemlich laut ist, auch mit E-Gitarre und ja, mit, also nimmt sich nicht zurück, sage ich mal, es fließt viel Blut oder es ist viel Blut befleckt. Und das ist ja eine Sache, die in Kuba ein Tabu ist, was ich nicht wusste bislang, aber ist wohl so, dass auf der Bühne eigentlich dieses Blut nichts zu suchen hat. Aber Ihr Kreidekreis war trotzdem blutig dort, ja?
Er war trotzdem blutig. Ich habe auch erst kurz davor von dem dortigen Goethe-Institut eine Nachricht erhalten, ob ich denn nicht auf das Blut verzichten wolle. Das hat etwas mit Religion zu tun, wo das Blut ein tatsächliches Tabu ist. Aber ich habe mich dafür entschieden und dachte, nein, das wird bei einem Gastspiel kein Problem, weil auch der Kubaner natürlich unterscheiden kann, was passiert in echt, was passiert auf der Bühne. Und es war kein Problem, bis auf, dass niemand von dem kubanischen Ensemble die Bühne putzen wollte, beziehungsweise die blutigen Kostüme anfassen. Das war nach wie vor ein Tabu, sodass wir auf uns selbst zurückgeworfen wurden und dort alles dann alleine leisten mussten. Aber das war kein Problem. Aber der Schockmoment, als das Blut über den Richter Aztag ausgeschüttet wird, über seinen nackten Oberkörper, da war schon eine Reaktion der Überraschung, aber nicht der Ablehnung.
Und das Blut haben Sie mitgebracht?
Das haben wir mitgebracht. Das war natürlich wegen Zoll und Einreise unterliegt man einer gewissen Bestimmung. Aber da wir das alles rechtzeitig wussten, ging das, soweit ich weiß, problemlos.
Was machen denn diese Gastspiele mit einem Ensemble? Also Sie pflegen das ja ganz bewusst, dieses Herumreisen mit Stücken. Kommen Sie jetzt von dieser Reise anders zurück, als Sie vorher waren?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das hat jede Reise an sich. Und mit einem Ensemble zu reisen, mit der Gruppe, verändert in zweierlei Hinsicht, würde ich sagen. Ich glaube sogar, dass die Inszenierung sich auch verändert. Indem man in anderen Kulturen vor einem anderen Publikum spielt, wird dem Schauspieler durchaus in China und auch auf Kuba. Bestimmte Textpassagen kommen noch einmal anders ins Bewusstsein, wenn man das vor anderem Publikum in einem anderen Land mit anderen Situationen spielt. Und diese Veränderungen, die das auslöst, die mögen minimal sein, aber dann doch spürbar, die bringen wir auch wiederum mit nach Berlin. Das ist der eine wirklich wunderbare positive Effekt. Und das andere, wenn man mit einem Ensemble, da gehören ja nicht nur die Schauspieler dazu, sondern auch die Inspizienz, Soufflöse, die Technik, die das Bühnenbild auf- und abbaut, die Reiseleitung, die Assistenzen. Es ist ja eine große Gruppe, die reist, und Theater macht man ja nie allein als Regisseur, sondern man ist ja auf die Gruppe angewiesen. Und eine Reise ist immer ein großes Erlebnis, und das schweißt so eine Truppe zusammen und gemeinsame, intensive Erlebnisse verbinden. Und das behält man dann auch, wenn man zurück in Berlin ist, merkt man, dass das Theater immer mehr zu einer Familie wird, und das ist der wirklich ganz tolle, wichtige Effekt für ein Ensemble.
Und wahrscheinlich werden bestimmte Stücke auch auf Gastspiel hin produziert, oder? Also war es klar, dass der Kreidekreis auf Reisen geht und das Bühnenbild sieht dann anders aus?
Ich weiß auch, was Sie anspielen. Nein. Es war tatsächlich so, dass ich 14 Tage vor der Premiere ein bestehendes Bühnenbild tatsächlich eliminiert habe, weggeworfen habe, um den Schauspieler und die Geschichte noch mehr in das Zentrum zu rücken. Und natürlich ist das jetzt so ein Effekt, dass man dadurch leichter zu Festivals eingeladen wird auf die ganze Welt, weil es natürlich günstiger ist, preiswerter es einzuladen. Aber als ich das Bühnenbild weggeworfen habe, war das ein schmerzhafter Vorgang. Und ich habe an alles gedacht, nur nicht an Gastspiele. Und es ist auch nicht so, dass wir am Berliner Ensemble explizit für Festivals oder Gastspiele produzieren.
Und dann gibt es offenbar nach den Inszenierungen immer Gespräche, auch mit Publikum. Wagt sich ein Publikum dann so aus der Anonymität heraus mit Fragen, also auch in Ländern, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, was man sagt?
In Istanbul war das wohl der Fall, weil wir nicht von einem Festival eben nicht offiziell eingeladen waren, sondern es war eine private Einladung von einem Theater. Und dementsprechend war das Publikum dort vielleicht auch ein anderes als bei dem staatlichen Festival. Und da kam, wie mir gesagt wurde, das Ensemble sehr genau und sehr explizit ins Gespräch mit der jeweiligen politischen Situation. Und man hat sich durchaus getraut, diese Fragen zu stellen. In China und jetzt auf Kuba hatten wir leider bei den Festivals kein öffentliches Publikumsgespräch. Aber es gab viele Gespräche im Anschluss an die Inszenierung mit einzelnen Personen aus dem Publikum, und da wurden Fragen natürlich, weil es keine Öffentlichkeit ist, schon direkt gestellt. Und deswegen finde ich es auch schön, in diesen Ländern da zu sein und nicht von vornherein zu sagen, aus politischen Gründen sagen wir ab. Weil ich finde schlichtweg, wenn man sagt, man kommt nicht hin, kriegt das dort keiner mit.
Wenn Sie jetzt mal so auf die letzten Gastspiele zurückgucken, also es war ja nicht nur China und Kuba, sondern Sie waren in Wien auch und in Budapest, glaube ich, ne?
Istanbul. Jetzt mit dieser Inszenierung, meinen Sie?
Ja. 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 Was bleibt denn da so an Momenten übrig oder an Erlebnissen, an die Sie sich erinnern?
Auch das ist schwierig zu sagen, weil es tatsächlich ungeheuer viele Erlebnisse zugleich waren. Leider war ich in Istanbul bei dem Gastspiel nicht dabei. Ich war hier in Endproben, da konnte ich nicht mitfahren. Aber da haben die Schauspieler natürlich erzählt, in der jetzigen politischen Situation in Istanbul dieses Stück zu spielen und diese Zuschauer wirklich zu spüren während dem Spiel. Die letzte Szene, Richter Aztag, nach jedem Satz gab es fast Applaus. Da spürt man natürlich, dass dieser Text dort noch etwas ganz anderes auslöst, als das hier bei uns vielleicht denkbar und möglich ist. Das waren sicherlich auch für das Ensemble großartige Erlebnisse. Und vielleicht etwas abgemildert haben wir das natürlich auch in China erlebt. Aber nebenbei hat man auch andere wunderbare Erlebnisse. Man war gemeinsam in Havanna, wir hatten vor China noch 2 Tage Zeit, sind gemeinsam an ein Strandhotel gefahren und waren alle zusammen im Atlantik bei 31, 32 Grad Hitze im Winter baden. Und das ist natürlich auch ein tolles Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ich das schon jemals hatte, dass ich mit so vielen Schauspielern zusammen im Atlantik baden war. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Und daraus entstehen dann natürlich auch lustige Erlebnisse, die auch uns sehr miteinander verbinden.
Mhm. Sagt der Regisseur Michael Thalheimer, der gerade mit einem Gastspiel des Berliner Ensembles aus Kuba und China zurückgekehrt ist. Fazit, die Kultur vom Tage, und in unseren Filmen der Woche, da geht es heute um zwei sehr unterschiedliche US-amerikanische Produktionen, die sich beide mit der Geschichte, mit dem Krieg und seinen Folgen auseinandersetzen. Und jetzt fragen Sie natürlich, welcher Krieg? Einmal geht es um den Zweiten Weltkrieg. Es ist schließlich eine Roland Emmerich-Produktion. Midway heißt dieser Film. Und der andere, The Report, schaut in die jüngere Geschichte. Ein idealistischer Senatsmitarbeiter recherchiert über die Vertuschungen und Verbrechen der CIA in ihren Foltergefängnissen nach dem Irakkrieg.
Morning, Dan.
Morning, Senator.
Have you seen the story today in the New York Times?
Evidently, the CIA destroyed tapes of interrogations of Al-Qaeda detainees.
I want to find out what was on the tapes and why they were destroyed.
Ja, das Ganze hochkarätig besetzt mit Adam Driver und Annette Bening. Und gesehen hat The Report unser Filmkritiker Jörg Taschmann. Ist es so ein Film im Stile von Die Unbestechlichen? Das fällt mir dazu sofort ein.
Durchaus. Das ist wirklich einer dieser klassischen amerikanischen Aufklärungsfilme, wo ein Underdog, also jemand, der sich gegen eine ganze Administration zu wehren hat, eben versucht, aus Idealismus und weil er eigentlich an Amerika glaubt, also eine Art positiver Patriot ist und es einfach nicht ertragen kann, dass sein Land Kriegsverbrechen begeht, beziehungsweise in dem Fall, dass die CIA in Abu Ghraib und in anderen Gefängnissen, Foltergefängnissen überall in der Welt eigentlich gegen die eigene Verfassung verstoßen hat. Das wurde dann ja immer euphemistisch mit erweiterten Verhörmethoden kaschiert. Und hier ist es ganz konkret, das haben wir auch ganz kurz gehört, ein junger Mann, gespielt von Adam Driver, arbeitet für eine demokratische Senatorin, Feinstein heißt sie, die von Annette Bening gespielt wird, und er soll einen Bericht erstellen. Und am Anfang tut er das noch mit 3 Demokraten und mit 3 Republikanern. Die Republikaner ziehen sich irgendwann zurück, dann bleiben nur noch die Demokraten übrig. Insgesamt hat er 6 Jahre gebraucht, ein gigantisches Konvolut erstellt von 6200 Seiten, was niemals natürlich so veröffentlicht werden durfte, weil es viel zu viele intime Details letztendlich verriet, wie die CIA arbeitet. Und dann versuchte man sich immer auf einen Kompromiss zu einigen. Kann wenigstens eine Kurzfassung von 500 Seiten erscheinen? Und da liegt dann der ganze Konflikt im letzten Drittel des Films.
Ja, da müssen wir vielleicht mal 2 Namen nennen. Einmal den des Regisseurs Scott Z. Burns. Ich habe nochmal nachgeguckt. Der hat zum Beispiel diese Serie Californication auch gemacht, und mitproduziert wurde dieser Film von Steven Soderbergh.
Ja, und Scott Z. Burns hat sehr viele Drehbücher für Soderbergh geschrieben. Und ich halte ja seit Jahren Soderbergh eigentlich für den spannendsten und auch umtriebigsten amerikanischen Regisseur, der ja selber in einem Film wie Aaron Brockovich damals mit Julia Roberts auch so einen Film gedreht hat, wo eine Frau, eine ganz normale Hausfrau eigentlich, merkt, hier läuft was schief mit einer Chemiefabrik und sich dann irgendwie wehrt. Und er gehört wirklich noch zu den Regisseuren, die diese mittleren Filme drehen, also jenseits des Mainstream, aber eben jetzt auch nicht die ganz kleinen Arthouse-Produktionen, die man dann für $5,000 irgendwo in seinem Keller produziert. Und das ist das, was ich so mag. Das ist dieses klassische, konventionelle Erzählkino, was es eben leider immer weniger gibt. Nun gibt es es. Interessanterweise hat Amazon den Film gekauft im Januar, bringt ihn jetzt in Deutschland 2 Wochen lang in die Kinos. Danach läuft er dann auch schon auf der Plattform. Das sorgt für sehr viel böses Blut zwischen Kinobetreibern und den Verleihern. Aber ich finde, ein Zuschauer hat es auch verdient. Und ich will jetzt auf diesen Konflikt auch gar nicht näher eingehen. Aber wer die Chance hat, das im Kino zu sehen, der soll das doch bitte tun.
Abu Ghraib und die Folter im Irak, das war ja ein Riesenskandal damals. Andererseits kriegt die Geschichte ja vielleicht vor dem Hintergrund der Trump-Regierung auch nochmal so einen speziellen Dreh. Also wie politisch ist denn das Ganze?
Ich finde es ein hochpolitischer Film, weil er fängt an in den 2000er Jahren, wo noch die Bush-Administration am Werken war. Und da kann man es ja in gewisser Weise noch verstehen, in Anführungszeichen, dass die alles vertuscht haben. Aber irgendwann kommt Obama an die Macht, die Demokraten kommen an die Macht. Und die Vertuschung geht eigentlich weiter, weil in dem Moment, wo es der CIA gelingt, Bin Laden zu töten, ist Obamas Wiederwahl gesichert. Und dann will er der CIA auch nichts Böses mehr und versucht, alles zu unterdrücken und zu vertuschen. Und das ist vielleicht auch das Desillusionierende, dass wenn man so ein einfachen Gut-Böse-Schema denkt, Bush war böse und Obama war gut, dann merkt man halt an diesem Film, so einfach ist es dann auch nicht. Und Politik ist schmutzig und man muss böse Kompromisse machen. Und die Frage ist, ist man bereit für solche Kompromisse?
Empfehlung also von Jörg Taschmann, The Report mit Adam Driver und Annette Bening. Jetzt, Jörg, zu Roland Emmerich. Sein neuester Film heißt Midway. Es geht um die entscheidende Luft- und Seeschlacht um die Midway-Insel nach dem Überfall auf Pearl Harbor. Wird wahrscheinlich viel geschossen, fließt viel Blut und es gibt einige, ich schätze mal, sehr starke männliche Helden, oder?
Ja, aber das ist wirklich ein Film von vorgestern. Das ist einer dieser Kriegsfilme, die die Welt eigentlich wirklich nicht mehr braucht, weil er uns nichts Neues mehr erzählt. Er ist in einer Hinsicht fair. Er zeigt die Japaner jetzt nicht als bösartige Schurken mit irgendwelchen rassistischen Vorurteilen. Diese Zeiten sind natürlich vorbei. Das ist aber auch Usus heutzutage in Hollywood. Japaner dürfen dann auch mittlerweile japanisch reden. Das ist dann auch untertitelt. Der Film ist dann allen Soldaten gewidmet. gewidmet, die gefallen sind den Japanern ebenso wie den Amerikanern. Aber abgesehen von dieser Fairness ist es ein ganz patriotischer Haut-drauf-Film, in dem taffe Männer mit irgendwelchen liebeswürdigen Frauen, die den Kaffee und den Tee reichen, versuchen, Amerika und damit die Welt zu retten. Und da passiert überhaupt nichts Neues. Es ist ein elender Macho-Film, fand ich, schon, weil es gar keine Frauen gibt oder nur so im Hintergrund, aber eben auch, weil das alles so eindimensional ist. Es geht also um Bomberpiloten, die eigentlich wahnsinnig unterlegen sind den Japanern, dass man sich die ganze Zeit fragt, wenn die Japaner so überlegen sind, wie konnten sie diese Schlacht überhaupt verlieren? Aber mit solchen Nuancen hält sich der Film gar nicht auf.
Aber immerhin spielt Dennis Quaid mit.
Ja, Dennis Quaid hat ja nun ein sehr markantes, auch wieder sehr männliches Gesicht und er spielt eben einen dieser Hauding, der ist schwer verletzt, der hat die Gürtelrose, will aber nicht ins Krankenhaus, weil er muss ja Amerika retten, aber das ist genau das, was mich eben so ärgert. Das sind wirklich so Männerbilder von vorgestern, der Krieg wird in keinster Weise hinterfragt. Es hätte eine Möglichkeit gegeben, weil was Amerika gemacht hat, unmittelbar nach Pearl Harbor haben sie aus Rache und aus Prestigegründen Tokio bombardiert, aber die Piloten konnten gar nicht mehr zurück, die mussten dann im besetzten China landen und dann hat die japanische Armee einen fürchterlichen Rachefeldzug gestartet. Und angeblich 250.000, das sagt jetzt der Film, ich habe es nicht verifiziert, 250.000 Zivilisten umgebracht. Das wäre mal ein Konflikt gewesen. Wie gehe ich damit um als Soldat? Aber all diese Konflikte, davon erzählt uns Herr Emmerich gar nichts.
Und was lernen wir?
Nichts. Nichts. Das ist, dass man solche Filme so nicht mehr machen braucht. Und das ist wirklich ein Film, der die Trumpsche Zeit irgendwie passt. Es ist ein Film von weißen Helden, weil Afroamerikaner gibt es ja natürlich auch nicht, die versuchen, die Welt zu retten mit den Methoden von vorgestern.
Also, das ist der Film, den man nicht unbedingt sehen muss, zumindest nach Meinung unseres Kritikers Jörg Taschmann, Midway von Roland Emmerich, aber dafür Empfehlung von The Report hier in den Filmen der Woche bei Fazit. Dankeschön.
Gerne.
Die DDR ist noch lange nicht auserzählt, auch wenn wir in dieser Woche kurz vor dem 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum viel hören aus dieser Zeit. Wir bei Fazit haben Menschen gefragt, was vom Osten übrig blieb. Menschen, die auch schon zu DDR-Zeiten im Kulturbetrieb tätig waren. Heute in Teil 3 der Serie Maifung Kollat. Sie ist Beraterin und Trainerin für interkulturelle Kommunikation und Diversity.
Bis heute sage ich auch immer, ich bin so reich, ich bin neue Deutsche geworden. Ich habe die DDR erlebt, 8 Jahre lang. Dann habe ich die Wende erlebt und jetzt lebe ich in Vereinigten Deutschland.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Also ich werde es nie vergessen. An dem Tag war ich zu Hause mit meinem Mann. Wir haben einfach getanzt vor dem Fernsehen, als wir das mitgekriegt haben, die Mauer ist offen.
Dieser 9. November ist ein historischer Tag.
Ich habe mich so für die Deutschen gefreut. Endlich sind sie wieder vereint. Aber kurz danach hatte ich so einen Schalengeschmack im Mund. Ich habe ja diesen Brandanschlag in Rostock auch erlebt, diese ganzen Debatten. Ne? Is it getting better? Das Boot ist voll und Grenzen soll zugemacht werden. Und auch die NSU-Morde, ja, diese Enthüllungen. Also ich merke, wir eiern trotzdem immer noch hier rum. Ja, das ist auch das Thema wirklich so. Wer gehört zu Deutschland? Wer ist deutsch? Früher hieß das Fidschis. Irgendwann waren wir doch illegale Zigarettenmafia. Dann Wirtschaftswunder, weil die meisten von uns haben sich ja selbstständig gemacht. Dann Bildungswunder von unseren Kindern. Und jetzt sind wir mustergültige Migrantinnen und Migranten. Weil, diesem Autor, muss ich ja den Namen nicht nennen, der hat irgendwann festgestellt, die Vietnamesen sind besser als die Türken zum Beispiel. Ja.
Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer.
Die DDR war für mich auch als 10-jähriges Kind ein Traumland, das ich unbedingt kennenlernen wollte. Ich weiß noch, ich stand ja sehr oft vor der DDR-Botschaft und sah in so einem Schaukasten ganzen bunten Fotos, lachende Menschen. Also in der DDR hieß das immer so, die Fidschis kaufen alles auf. Und dabei wussten die DDR-Bürger gar nicht mal, dass wir gar nicht anders konnten. Und vor allem, man hat uns ja nie als Vietnamesen genannt, immer Fidschis. Und das ist total Ostdeutschland, ja. In Westdeutschland habe ich das gar nicht so erlebt. Immer wenn irgendetwas über Ostdeutsche gesprochen wird, automatisch habe ich sie verteidigt. Ich fühle mich sofort als Ostdeutsche. Wir haben wirklich was auch gemeinsam erlebt, mindestens Die Ostdeutschen haben auch noch ein Gesellschaftssystem mehr erlebt, genau wie ich. Ich spiele beim Gorki, Maxim Gorki Theater. Und hier in der Schaubühne spiele ich seit April das Stück, das heißt Danke Deutschland. Und hier geht es auch um die zwei vietnamesischen Gruppen in Deutschland. Also einmal Vertragsarbeit in der DDR und die Boat People in der BRD. Ist sehr viel Parallelen zu dieser Debatte jetzt Ost-Westen-Wiedervereinigung.
Ich war doppelt fremd. Mein Deutsch war anders als das der Ostdeutschen und mein Vietnamesisch anders als das der Nordvietnamesen.
Auf der Bühne seit 4 Jahren. Ist irre, ne? Ich kann es nicht fassen. Und das habe ich wirklich der DDR zu verdanken, der Wiedervereinigung. Ohne die DDR wäre ich heute nicht hier.
Sehr schön.
Ja, ohne die DDR wäre sie heute nicht hier, sagt Maifung Kollat, die gesprochen hat mit Matthias Dell über ihre spezifischen DDR-Erfahrungen. Und morgen Donnerstag setzen wir unsere Reihe Was vom Osten übrig blieb fort mit Christoph Tannert, dem künstlerischen Leiter des Künstlerhaus Bethanien.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Heute von und mit Oliver Thoma.
Die Regisseurin Cornelia Krompholz ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Nach ihrer Ausbildung zur Schauspielerin an der Konrad-Wolf-Hochschule in Potsdam und einem Regiestudium am Max-Reinhardt-Seminar in Wien war sie 13 Jahre lang am Schauspielhaus Graz als Regisseurin engagiert. Nach Station in Rostock und Heidelberg wurde sie ab 2014 Schauspieldirektorin am Theater Magdeburg. Dort hatte sie 2011 auch ihr Debüt als Opernregisseurin gegeben. In der Zeit als Schauspieldirektorin in Magdeburg wurde das Theater mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von der Zeitschrift Die Deutsche Bühne als bestes Theater abseits der Zentren. In diesem Jahr inszenierte Cornelia Krompholz in Magdeburg Alexander Kühnes Roman Düsterbusch City Lights über eine Jugend in der DDR. Und sie sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur:
Natürlich kennen das ja alle, Pioniere, FDJ-Partei, also na, diese drei großen Dinge, die kommen mal vor, aber ich habe das ganz stark versucht, mich da überhaupt nicht drauf zu setzen, sondern eher sie wirklich als einen historischen Hintergrund zu betrachten, weil die in dem Sinne auch nicht wichtig sind. Die Widerstände hast du eigentlich immer zu jeder Zeit überall auf der Welt. Es gibt immer Kleingeister, Kleinbürger, Spießer, Leute, die Angst haben, die nichts machen wollen, die sich nicht bewegen wollen. Und das ist jetzt eben zufällig dann in der DDR. Er erinnert sich ja sozusagen in dieser Geschichte an das, was passiert ist, und wir erzählen es heute. Und also ich finde, es hat auch nur eine Berechtigung, wenn es heute auch noch irgendwie was bringt.
Ein Schwerpunkt der Arbeit von Cornelia Krompholz waren auch internationale Kooperationen, unter anderem in Rumänien und in der Ukraine. In der Diskussion um die umstrittene Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Handke glaubt der schwedische Verleger Svante Weiler nicht, dass das Nobelpreiskomitee seine Entscheidung revidieren wird, auch wenn die schwedische Öffentlichkeit mehrheitlich gegen Handke sei. Weiler sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Nein, das halte ich nicht für möglich. Das wäre sozusagen der letzte Tropfen in Krise dieser Akademie. Mhm. Ich denke, man wird dazu stehen, man wird die Klappe halten weiter. Es wird keine Beiträge, keine Artikel vom Akademie kommen. Es ist ja auch ein bisschen merkwürdig, dass die ältere und etwas erfahrene Mitglieder der Akademie, die äußern sich überhaupt nicht. Die lassen die jungen, neuen sich äußern. Und ich glaube, es wird dabei bleiben.
Die Kritik gegen Handke als Literaturnobelpreisträger richtet sich gegen dessen umstrittene Position zum Jugoslawienkrieg. Der Bau des geplanten Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin ist vorerst gestoppt. Grund sind auf der roten Liste stehende Fledermäuse, die bereits ihr Winterquartier im Sockel des einstigen Kaiser-Wilhelm-Denkmals am Humboldt-Forum bezogen haben. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz lehnte einen Antrag des Bundes und des ausführenden Büros Miller und Partner auf eine Ausnahmegenehmigung ab. Nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland, der gegen die Ausnahmegenehmigung geklagt hatte, ist ein Baubeginn vor Mai 2020 damit nicht mehr möglich. Laut NABU sind bisher weder ein ausreichendes Ersatzquartier noch alternative Brutplätze für die Fledermäuse geschaffen worden. Für das seit Jahren umstrittene Projekt hatte der Bundestag im vergangenen Jahr 17 Millionen Euro freigegeben.
Ja, so ein Abend in der Mailänder Scala, der kann schon etwas länger dauern und das lässt man sich vermutlich auch sehr gerne gefallen. Dort hat heute eine Oper von Richard Strauss Premiere gefeiert, die eigentlich nie gespielt wird, zumindest nicht an der Scala. Und das ist nicht das Einzige eigentlich dieses Abends, denn diese Oper, die hätte eigentlich eine Operette werden sollen und die Geschichte der Helena. Es handelt sich nämlich um die ägyptische Helena. Die ist von Hugo von Hofmannsthal eigentlich auch falsch erzählt. Unsere Opernkritikerin Franziska Stürz hat für Fazit den Abend in der Scala verbracht. Frau Stürz, kommt diese Oper, die ägyptische Helena, vielleicht zu Unrecht selten auf die Bühne?
Ich bedauere, dass sie so selten auf die Bühne kommt, denn es ist ein fantastisches Stück, ein umwerfendes Stück. Aber es gibt natürlich ganz gute Gründe dafür. Und das ist vor allen Dingen einmal dieses Libretto und eine sehr verschwurbelte, verworrene Geschichte. Und dann braucht es für die Besetzung wirklich unglaublich starke Stimmen und einen riesigen Orchesterapparat und ein wahnsinnig gutes Regiekonzept, um das alles glaubhaft und spannend und überzeugend auf die Bühne zu bringen. Insofern ist es eine wahnsinnige Herausforderung und darin liegt, denke ich, der Hauptgrund, dass es so selten gespielt wird.
Wir hören einmal rein in einen Ausschnitt. Man hört das schon, es ist nicht unbedingt eingängig, das ist auch opulent und schwer, eher so Wagneresk. Franziska Stürz, ein musikalisches Erlebnis?
Absolut. Also Ricarda Merbet da eben zu hören in der Rolle der Helena, das ist eine Isolden-Partie. Das ist eine absolut riesige dramatische Partie und die des Tenors Menelaus oder Menelas, wie er in dieser Oper heißt, heute gesungen von Andreas Schager, ist noch bombastischer. Also es ist wirklich, ich habe es am Schluss auch gedacht, es ist Tristan. Es ist Richard Straussens Version von Tristan und Isolde, denn es gibt da auch einen Zaubertrank und es geht um das Erkennen von Schuld, natürlich im Hinblick auf eheliche Untreue. Also diese ganze Geschichte, die zwar in so einer Zauberwelt spielt, dieser Zauberin Aitra, auch eine riesige Sopranpartie, hier gesungen von Eva May, die mich ein bisschen erinnert hat an die Zerbinetta, eine dramatische Zerbinetta. Und dann kann man auch wieder Parallelen ziehen. Bei Strauss fällt das dann irgendwie immer, kommt einem immer das in den Sinn, was er vor dieser Oper komponiert hat. Da kommen so viele Themen wieder hoch. Eben auch Ariadne auf Naxos und zum Beispiel Frau ohne Schatten, sein Monumentalwerk. Da gibt es auch so Stimmen aus dem Jenseits oder in diesem Falle sind es dann eben Elfenstimmen. Und es gibt eine alles wissende Muschel, also eine Rolle, eine absolut fantastische Zauberrolle, also die eine Vision hat am Anfang und dieser Zauberin Aitra von Helena erzählt, die kurz davor steht, von ihrem Gatten Menelaus ermordet zu werden. Und da greift diese Zauberin dann ein und holt die beiden auf ihre Insel und dann wird das alles zu so einer Fantasieversion. Und letztendlich geht es aber eben doch darum, wie dieses Paar mit der ehelichen Untreue der Frau und mit der Kriegserfahrung des Mannes umgeht. Und Sven-Erich Bechtolf hat da eine sehr gute szenische Lösung gefunden für die Scala, in der man auch das also wirklich spürt und sieht, weil er das in die Entstehungsgeschichte, in die Entstehungszeit der Oper 1928 legt, mit der Erfahrung des Ersten Weltkrieges, des Menelaus, also des Tenors, des Mannes. Das sieht man an Projektionen. Und dann trotzdem so was Glamouröses und Märchenhaftes da reinbringt, was man aus einem Metropolis-Film zum Beispiel kennt. Denn die Bühne ist ein großes, altes Radio, aus dem am Anfang die Stimme dieser allwissenden Muschel ertönt, die aussieht wie so eine glitzernde Diva, eben wie aus Metropolis, die da singt. Und dann geht dieses Radio auf und man sieht ein Innenleben, das so in eine ja, völlige Fantasiewelt und fast wie in einen Drogenrausch einen entführt.
Mhm. Sven-Erich Bechtolf haben Sie gerade genannt, der Regisseur hat das inszeniert, ist ja auch kein Unbekannter, war schon Leiter der Salzburger Festspiele. Kann man, wenn man an der Scala inszeniert, eigentlich machen, was man will oder gibt es dann auch so einen typischen Style?
Naja, es ist so, dass von den Inszenierungen her, glaube ich, wird generell eher etwas Konservatives gewünscht. Aber das bezieht sich auf das normale Repertoire der Scala. Und da gehört die ägyptische Helena garantiert nicht dazu. Also es wird ja doch eher italienische Oper hier gutiert. Und wenn so etwas Außergewöhnliches, auch rein Deutsches, in einer natürlich deutschsprachigen Besetzung mit Franz Welser Möst als Dirigent, also österreichisch-deutsch, aber eben deutschsprachig, kommt, dann merkt man das auch schon, dass bei so einer Premiere das Haus bei weitem nicht ausverkauft ist und dass ein bisschen Unverständnis und Abneigung von vornherein auch so einem Werk entgegenschlägt, merkt man dann auch im Applaus. Also da ist schon Wohlwollen, aber letztendlich immer so ein bisschen Naserümpfen auch. Das ist natürlich sehr deutsch, also es ist auch ein ganz spezielles Werk und es ist ein Riesenmut und ich finde es großartig, dass das eben von Herrn Pereira auf den Spielplan gesetzt wurde und man kann problemlos nach Mailand fahren und auch günstige Karten für diese Produktion bekommen und dann ein tolles Opernerlebnis haben mit allem Prunk, den die Scala zu bieten hat.
Ja, also ab nach Mailand, das war unsere Kritikerin Franziska Stürz, die einen anscheinend wunderbaren Abend gesehen hat, nämlich die ägyptische Helena. Diese Oper von Richard Strauss wurde heute Abend zum ersten Mal überhaupt an der Scala aufgeführt. Kunstraub ist ein Thema, das viele Museen und staatliche Kunstsammlungen in Deutschland beschäftigt. Es geht dann meistens um die Zeit des Nationalsozialismus oder unmittelbar danach in der sowjetisch besetzten Zone. Mehr und mehr aber rückt nun auch die Zeit der DDR in den Blick der Provenienzforscher und die Frage, inwieweit sich die DDR unrechtmäßig Kunstwerke angeeignet hat. Und zwar, um sie an Museen zu geben oder in den Westen zu verhökern. Das lief dann über den DDR-Kunsthandel gegen Devisen. In den staatlichen Museen Schwerin wurde darüber heute diskutiert. Im Mittelpunkt hier der merkwürdige Verbleib einiger Werke des Malers Otto Nagel. Silke Hasselmann berichtet.
Knapp 40 Kunstinteressierte haben den Weg durch die Galerie der alten Meister gefunden, um zu erkunden, wie weit das staatliche Museum Schwerin mit Fragen wie diesen gekommen ist.
Wie sind Objekte zur Zeit der DDR in den Bestand von Museen gekommen? Anhand von Werken des Malers Otto Nagel gehen wir der Sache in unserem Haus auf den Grund und wollen es genau wissen. Herzlich willkommen.
Damit begrüßt die Direktorin der staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern Pirko Zinno zunächst Salka Schallenberg. Die ist nicht von ungefähr aus Magdeburg angereist, sondern auf Spurensuche im Schweriner Museum, das einige Werke von Otto Nagel sein eigen nennt. Das bekannteste, so Pirko Zinno.
Das Bild der Briefträger von Otto Nagel ist ein Bild, was fast jedes Kind kennt in der DDR. Und insofern ist Otto Nagel ein Begriff, auch hier natürlich in Schwerin. Ja, die Anfrage kam folgendermaßen in das Haus. Frau Salka Schallenberg, die Enkelin des Malers Otto Nagel, hatte mich angeschrieben und gefragt, ob die Bilder ihres Großvaters, die nach Aktenlage im staatlichen Museum sein müssten, ob die tatsächlich im Bestand verzeichnet sind.
Diese Frage stellte Salka Schallenberg allen ostdeutschen Museen, die einer Liste vom DDR-Kulturministerium aus den 70er Jahren zufolge Gemälde oder Zeichnungen von Otto Nagel besessen haben.
Ja, ich habe ja ein Forschungsprojekt gestartet und ich wollte einfach wissen, sind die noch da?
Denn einerseits hatte der Berliner Maler selbst viele seiner Bilder an den DDR-Kunstfonds verkauft, damit dieser die Kunst in die Museen brachte. Auf diese Weise sind in den 50er und frühen 60er Jahren 4 Bilder und eine Zeichnung auch nach Schwerin gelangt. Doch Recherchen gaben Anlass zu der Vermutung, dass die DDR so manches Museumsbild heimlich über die Stasi-Abteilung Kommerzielle Koordinierung KOKO im Westen verhökert hatte, um an Devisen zu kommen. Das galt auch für Otto Nagels Werke, die er 1967 nach seinem Tod der Familie vermacht hatte. Die DDR habe nicht gewollt, dass sich die Familie um den künstlerischen Nachlass kümmert und drohte den Erben mit horrenden Erbschaftssteuern, die sie nie im Leben hätten bezahlen können. Ein gängiges Muster, wie sich jetzt zeigt, da immer mehr Akten erschlossen und zugänglich werden. Aber, so Salka Schallenberg,
dass aber Bilder andersrum in die Museen gelangt sind, das wussten wir gar nicht. Das ist jetzt ein neuer Forschungsansatz. Wir dachten nur, verkauft in den Westen gegen Devisen.
Bei den meisten Nagelbildern im Staatlichen Museum Schwerin konnte die Herkunft bereits als unbedenklich und völlig korrekt geklärt werden. Bei zwei anderen recherchieren die Kunsthistoriker noch. Wann sollten Museen hellhörig werden, wenn sie wissen wollen, ob sich in ihrem Bestand auch unrechtmäßig durch den DDR-Staat entzogene Kunst befindet? Uwe Hartmann vom Deutschen Zentrum Kulturgutverlust empfiehlt zunächst einen Blick auf den Zugang.
Bei allen Zugängen in diesen fraglichen Zeiträumen zwischen 45, 49 und vor 89 und wenn wir dann den zweiten Blick in die Dokumentation werfen und dort entweder Lücken oder Ungereimtheiten finden, dann ist die Pflicht da, weiter zu forschen. Ob man erfolgreich ist, hängt eben von der Aktenlage ab, von der Quellenlage. Aber allein jetzt schon die Erwerbung in diesen Zeiträumen und wenn da ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann, dann muss man tiefer bohren.
In Schwerin kann ab Januar übrigens sehr tief gebohrt werden. Das Zentrum Kulturgutverlust stellt dem Staatlichen Museum Schwerin 143.000 Euro zur Verfügung, freut sich die Direktorin der staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Pirko Zinnow.
Jetzt haben wir das große Glück, dass wir mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet haben, die uns in die Lage versetzt, einen Provenienzforscher für 2 Jahre ans Haus zu holen, der sich jetzt intensiv nochmal mit der Frage beschäftigt, wie ist die Kunst in das Staatliche Museum im Bezirk Schwerin gekommen zur Zeit der DDR. Welche Handlungsspielräume hatten Mitarbeiter damals in der Zeit? Welche Strukturen und Abläufe gab es? Also da können wir jetzt nochmal richtig auch intensiver einsteigen.
Fragen zum Verbleib von Werken des DDR-Malers Otto Nagel und ganz generell zu Raubkunst in der DDR. Morgen Donnerstag sind die Feuilletons voll von DDR-Erinnerungen. Das ist zumindest das, was unser Pressebeschauer Klaus Pokatzki für sich und für Sie aus den Kulturseiten herausgezogen hat.
Ich las alles, Kraut und Rüben, steht in der Neuen Zürcher Zeitung. Ich war wie ein Schwamm, der alles aufsog, das Schlechteste und das Beste, erzählte der Schriftsteller Peter Hamm über seine lesewütigen Schülerzeiten. In einem seiner letzten Interviews im Juli dieses Jahres ist er gestorben. Es gibt keinen Schriftsteller, der dem Nichts entstammt. Jeder kommt aus dem Schreiben anderer, aber nicht jeder findet zum eigenen Schreiben. Das klingt nach Feuilleton. Es gab in meinem Umfeld damals kaum jemanden, der sagte, alles in der DDR ist scheiße, lesen wir in der Wochenzeitung Die Zeit. Die Opposition war klein, die Mehrheit arrangierte sich grummelnd, suchte Rückzugsräume im Alltag, erinnert sich im Interview der Journalist und damalige DDR-Bürger Jens Biski zum großen Jubiläum des Mauerfalls in diesen Tagen. Man darf auch nicht vergessen, dass die DDR kein statisches Gebilde war, fügt sein Bruder, der Maler Norbert Biski, an. Spätestens mit Gorbatschow stellte sich das Grundgefühl ein, der Sozialismus ist an sich eine super Idee. Jetzt setzen wir ihn besser um. Es gab sehr viel Optimismus. Und wie haben die beiden den Mauerfall erlebt? Jens Biski: Ich war im Kino International zur Premiere von Coming Out, dem ersten explizit schwulen Film aus DDR-Produktion. Du, Norbert, hast wahrscheinlich Stiefel geputzt. Der war damals nämlich bei der Nationalen Volksarmee, der NVA. An einem Morgen kam der Unteroffizier und sagte, die Mauer sei gefallen. Das haben wir erstmal nicht geglaubt, fragt die Zeit. Sie dachten, es sei ein Scherz? Norbert Biski: Unteroffiziere neigten nicht zu Scherzen. Dann hat er noch keinen Unteroffizier von der Bundeswehr kennengelernt. Westliche Bildungsträger veranstalten seit Jahrzehnten gut gemeinte Foren zur DDR-Geschichte, steht in der Neuen Zürcher. Sie sehen sich mit einer Ablehnung der Einheimischen konfrontiert, die ebenso irrational wie verständlich ist, schreibt der Schriftsteller Martin Ahrens, der einst ebenfalls in der DDR lebte. Genauso wie man vor dem die politischen Pflichtveranstaltungen ablehnte, als Übergriff einer fremden Deutung, so lehnt man nun die westliche Deutung der selbstgelebten Geschichte ab, mit dem Unterschied, dass man jetzt straflos fernbleiben kann. Oder man sitzt auf dem Podium einer Diskussion, wie kürzlich der Literat Lukas Ritschel, 1994 in der Oberlausitz geboren, neben sich ein Mitdiskutant, Professor einer westdeutschen Universität, geboren in der Bundesrepublik der 50er Jahre, wie es nun in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt, und muss sich dann die Ausführungen dieses Professors anhören. Dass die Proteste der DDR-Bürger nicht zum Ende der SED-Herrschaft geführt hätten, sondern dass der Staat aufgrund seiner wirtschaftlichen respektive seiner unwirtschaftlichen Lage zusammengebrochen sei. Die Rolle der Bürgerbewegung, erinnert sich Lukas Ritschel, erwähnte er mit keinem Wort. Daher lieber noch ein Tipp für wohlhabende Kinofreunde. Berliner Movimento Kino kämpft ums Überleben, meldet die Süddeutsche Zeitung über das älteste Lichtspielhaus Deutschlands, in Kreuzberg 1907 eröffnet. Jetzt werden die Räume verkauft. Das könnte das ausbedeuten, wenn die Betreiber nicht selbst den Preis aufbringen. Eine Crowdfunding-Kampagne unter startnext.com, Movimento, soll das Wunder möglich machen. Wunder gibt es immer wieder.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und sage gute Nacht.